Liebe Fugis, es ist Samstag, der 6. Juni und wir sind zurück mit 4 Themen. Marc, mein Lieber, was hast du uns mitgebracht?
Markus, liebe Fugis, ich lehne mich aus dem Kellerfenster. Ich spreche heute über zwei mir sehr fremde Ideologien. Die erste ist die anstehende Fußball-WM und die zweite ist der Bildungs- oder Professor-Posterboy der Anti-Woken-Bewegung Jordan Peterson und seine neue Academy. Markus, was hast du, was habt ihr uns mitgebracht?
Ja, wir bringen zwei Außenreportagen mit und zwar ist halt heute an meiner Seite, an meiner ständigen Seite heute, die rasende Fugengold-Reporterin Sarah Deborah Reininghaus und wir haben mal den Keller verlassen, wir sind mal vor die Tür gegangen für Fugengold, wir waren mal draußen und ja, unser erstes Thema lautet daher Eisen geht an Bord, Punkrock-Bootstour in Bremen auf der MS Oceana. Unser zweites Thema ist die Kunstausstellung Sperren Sie endlich Ihren Kopf auf, Dada als politische Kunst im Zentrum für verfolgte Künste in Solingen.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Markus, liebe Fugis, ich habe ferngesehen, ich habe Werbung gesehen und ich habe Puls bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr, liebe Fugis, diese Werbung schon gesehen habt. Es gibt gerade eine Mediamarkt Saturn-Werbung mit unserem Lieblingsfußball-Werbegesicht Jürgen Klopp. Und das läuft unter dem Motto, sorry, ist halt WM. Und was mich daran so aufregt, das will ich jetzt sagen.
Sané könnte schießen und Sané schießt und vorbei.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, Markus, ihr habt es vielleicht gesehen, Mediamarkt und Saturn starten natürlich pünktlich zur Fußball-WM eine große Kampagne, unter anderem mit TV-Spots unter dem Motto Sorry, ist halt WM, die, ich zitiere jetzt, in Anführungsstrichen humorvoll Abführung zeigt, wie WM-Euphorie unsere Alltagsroutinen verschiebt.
Uiuiuiui.
Ja. Also wir sehen sowas wie, jemand schiebt sich den Kühlschrank neben die Couch, das Handy wird wichtiger als das Date, mit dem er da zusammen ist, es gibt irgendwelche TV-Upgrades. Unausweichlich, will ich schon sagen, ist natürlich Jürgen Klopp auch wieder das Gesicht dieser Werbung, das WM-Gesicht sozusagen. Und das Ding wird auf einer internationalen Linie der Mediamarkt Saturn-Gruppe jetzt ausgerollt. Du kommst fast nicht dran vorbei. TV, Online, Social Media, Digital Advertising, POS, Point of Sale, überall ist das zu sehen und für mich persönlich der Disclaimer für alle Fugis, die neu dabei sind, ich bin kein Fußballfan, erst recht kein WM-Fan, ich habe da keinen Bezug zu, ich kriege nur die, ja genau, pfui. Ich habe ein Riesenproblem damit, weil ich die anderen Seiten der Fußballereignisse immer mitbekomme, weil ich mich für die Spiele nicht interessiere. Und für mich ist dieser Werbeslogan, sorry, ist halt WM, komplett problematisch, weil wir jedes Jahr und immer wieder über Gewalt und Aggressionen rund um Fußballereignisse sprechen, Berichte lesen müssen. Und also es geht vor allen Dingen um die gesellschaftlichen Nebenwirkungen und die sind, da gibt es robuste Forschung dazu, leider. Also das fängt damit an, dass es häusliche Gewalt messbar ansteigt, wenn Fußballturniere stattfinden, wenn Fußballspiele live im Fernsehen übertragen würden. Es gibt auch explizit Forschung, die sich die Frage stellt, was passiert bei FIFA-WM-Turnieren mit dem Anstieg von häuslicher Gewalt? Das ist jetzt also nichts Ausgedachtes, sondern es ist ein beobachtbares, messbares Phänomen. Insgesamt steigen die Gewaltdelikte an Spieltagen. Gewaltkriminalität steigt um 17% an Spieltagen. Das ist eine Studie gerade rausgefunden. Da gibt es soziale Kosten, da gibt es Kosten für Einsätze. Es ist sehr, sehr teuer auf allen Ebenen. Es gibt natürlich öffentliche Ausschreitungen, Hooligans und so weiter. Die Liste könnte man verlängern, aber ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Und mein Punkt bei dieser Kampagne ist eben, dass dieser Claim so verantwortungslos ist, weil sorry, ist halt WM, funktioniert jetzt nicht nur als Konsumentscheidung, dass ich irgendwelche riesen LED-Screens auf Pump kaufen kann. Er passt leider genau zu diesem Enthemmungsnarrativ, zu Gewalt, zu Lärm, Grenzüberschreitung, Alkoholexzessen, all das, was so kulturell hier normalisiert wird und eben jetzt zu WM dazugehört. Das heißt, der Nächste, der seine Frau schlägt, der Nächste, der sich besoffen prügelt oder so, kriegt hier, mir ist klar, dass das nicht intendiert ist von der Werbung, aber das ist der Effekt, den ich dabei jetzt schon sehe, kannst du sagen, sorry, ist halt WM. Ich darf mich ja so benehmen. Ich bin ja nur Fan. Ich bin ja im Rausch meiner Emotionen, meiner Spielsehnsüchte. Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht drüber sprechen. Das machen wir in den nächsten Wochen. Ich vermute, die WM wird ganz Mediendeutschland bewegen. Uns auch. Wir werden leider nicht drum rumkommen. Da können wir ja nochmal in den FIFA-Korruptionskomplex seit 2015 reingucken. Arbeitsmigrantinnen in Katar und so weiter. Da gucken wir bestimmt nochmal rein. Für mich ist irgendwie das erste und direkt maßgebliche Problem mit der WM, bevor sie überhaupt losgeht, dass alle natürlich darauf aufspringen, ein großes Vermarktungsvehikel, das jetzt abgeritten wird. Und hier gibt's einfach schon die vorauseilende Entschuldigung für alle Ausschreite, die rund um die WM passieren werden. Ich bin gespannt, ob man es sehen wird. Ich kann es mir nur so vorstellen, leider. Ja, deswegen, ich habe mich aufgeregt über diese Werbung, wollte das mit dir und den Fugis teilen. Und die Frage natürlich, um das zu diskutieren, ist, wie siehst du das? Ist das abzugrenzen? Ist das Werbung? Ist das Humor, Satire? Oder ist das, siehst du das auch als so eine Art kulturelle Lizenz zur Enthemmung rund um die WM?
Das ist ein super Thema. Die WM wird uns auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen begleiten, auch wenn wir natürlich beide mit Fußball nichts anfangen können oder sehr kritisch auf den Fußballsport schauen. Möchten wir aber trotzdem dabei bleiben. Nächste Woche, das können wir auch jetzt schon mal verraten, werden wir uns mit den WM-Songs beschäftigen. Und die Frage, sind das halt eben perfekte Popsongs? Sind das saisonale Popsongs? Wie funktionieren WM-Songs? Das finde ich selber also tatsächlich ein ganz spannendes Thema, auch wenn ich mit den WM-Songs also persönlich wenig anfangen kann, aber das mal irgendwie zu durchdringen. Also das wird uns begleiten und wir werden mal schauen, wo wir dann am Ende stehen nach diesen 4 Wochen. Mit dieser Woche inklusive sind es ja dann 5 Wochen Berichterstattung. Dieses Thema ist deshalb spannend. Ich sehe das genauso wie du. Also natürlich sind Marken, müssen natürlich bei solchen saisonalen Ereignissen aufspringen, müssen natürlich das in ihr Marketing, ihre Marketingstrategien hineinziehen. Mediamarkt ist ja dafür bekannt, also auch größere Werbekampagnen zu machen, die zitiert werden, die irgendwie ironisch sind, die unterhaltsam sein sollen, die aus jedem gesellschaftlichen Event so ein so ein Schmunzler, Augenzwinkern Moment haben sollten. Aber genau das, wie du sagst, tragen sie dabei halt eine Exklusiventschuldigung zu sein für die soziale Negativität, die eben mit dem größten Fest der Feste dieses Jahres, also mit dem Fußballsport, wo es ja um Fairness und Wettkampf, um Sportlichkeit und so weiter geht, so mit entschuldigt wird. Ja, war halt WM, meine Güte. Ja, ist halt passiert. Ich eskaliere halt, weil ist halt WM so. Aber irgendwann ist auch wieder Bundesliga und dann ist wieder Kreisliga und dann ist wieder sonst was. Also diese Entschuldigungsnarrative gehen halt Hand in Hand mit solchen Ereignissen, dass man sozusagen eine soziale Entschuldigung für soziale Entgrenzung braucht. Ich selbst bin nicht auf dieser Humorebene unterwegs, ist halt so dieses Thema, jetzt ist ein ganzes Land fiebert und alle anderen, die nicht mitfiebern, sind eh die SpaßverderberInnen und die sind mal eh schon mal draußen vor der Tür und da müsst ihr halt mal 4 Wochen halt nicht aus dem Haus gehen oder irgendwie die Medien nicht anschalten oder die Zeitung nicht lesen oder nicht euch in der Nähe von Stadien, Fanmeilen, Public Viewing und so weiter aufhalten. Eine Stammkneipe wird dann zur WM, zum WM-Studio und so weiter. Und das finde ich halt ganz interessant, weil wenn wir uns den Fußballsport anschauen, das ist ja auch in den letzten Jahren sehr, auch empirisch sehr gut festgehalten worden, was sind eben die negativen Seiten des Fußballsports? Und wir haben ja schon bei der WM in Katar über die ganzen negativen Aspekte gesprochen, haben darüber gesprochen, was heißt mit Zwangsarbeit und so weiter. Wir müssen auch über Zwangsprostitution sprechen. Natürlich sind auch Fußball-Weltmeisterschaften, das war ja in Deutschland, ich war damals in Dortmund an der FH, dann wurden ja sogenannte Verrichtungsboxen eingerichtet in der Stadt Dortmund, weil sie unglaublich viele Zwangsprostituierte nach Deutschland geholt haben bei der WM. Das heißt, natürlich ist das auch ein ganz großes Thema, über das niemand spricht öffentlich oder kaum jemand spricht oder kein großes Forum dafür bekommt, aber da muss man hinschauen. Und das finde ich so ein bisschen, das soll unsere Aufgabe sein, in den nächsten Wochen zumindest kritisch hinzuschauen. Und natürlich, liebe Fugis, ihr die Fußballfans seid, ihr könnt dann immer rüberskippen, dass der Teil der 4 Themen dann nicht euer Thema ist. Aber das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, weil wir mit dieser Identifikation, mit dieser Begeisterung, mit diesem Rauschhaften, diesem, oh, dieses Einmalige, und jetzt müssen wir irgendwie mitfiebern und dieser friedliche Wettkampf der Nation überhaupt nichts anfangen können. Und mein Punkt ist neben den also diesen Aspekten wie Zwangsarbeit, Zwangsprostitution, Gewaltzunahme und so weiter, ist es vor allem, ich lehne jeden Wettkampf der Nationen ab, weil Nationalismus und Patriotismus sind für mich und bleiben für mich der Anfang vom Ende der Freiheit und der Anfang vom Ende der Gerechtigkeit. Und da könnte jetzt jeder Shitstorm kommen. Über Storms reden wir gleich noch, in unserem ersten Thema. Aber da kann jeder Shitstorm kommen und das ist für mich das Problem. Das ist ein Hauptproblem, wenn Nationen aber auch wenn es hier eben in der Bundesliga, die Vereine, dann dieser Zusammenhang, wie man kämpft so gegeneinander und dann für seinen Verein und so brennt und dann eine zweite Heimat sieht. Und so. Das sind alles Momente, die mich persönlich stören und insofern ist diese, naja, diese Werbeanzeige bemerkenswert im Sinne, da sollte drüber sprechen, man sollte drauf schauen, aber sie ist halt eben saisonal wiederkehrend, weil wenn wir auch mal die Werbung zur WM sehen würden, das wäre auch ein tolles Thema, mal einmal kompakt zu schauen, wie war Werbung von, sag mal, den WMs nach 45, das wäre so ein Thema für dich eigentlich, für Fugengold, das ist so ein Podcast, kannst du mal gucken, ob du dich da einkaufen kannst, aber so ein ganz schönes Thema zu sehen, wie hat sich die Werbung verändert oder ist die Werbesprache eigentlich gleich geblieben, hat sie gleiche Semantiken bekommen, hat sie neue Narrative bekommen, also nicht nur, dass sie zeitgemäßer, frischer und so weiter geworden ist, das finde ich auch ein ganz spannendes Thema und dann mal die WM als, die Fußball-WM als ein soziales Phänomen zu betrachten und was es sozusagen für soziale Kosten erzeugt.
Markus, sorry, ich habe dir gerade gar nicht zugehört. Ich habe ans Rund und das Eckige gedacht. Sorry, ist halt WM. Aber ey, wir werden bald in Trikots uns schaukelnd vielleicht in den Armen liegen.
Yes.
Ihr wart woanders. Ihr lagt euch woanders schaukelnd in den Armen. Vielleicht ist das erfreulicher. Erzähl uns bitte davon.
Sehr, sehr gerne. Eisen geht an Bord. Ist seit 2009 die legendäre Party-Bootstour der Bremer Kultkneipe Eisen, die im Jahr 2026 unter dem Motto, ich zitiere, if it's nice, do it twice, gleich zweimal in See sticht. Wir waren, also Sarah und ich, am 29. Mai mit dabei.
Mehr als Musik. Pop.
Antifaschismus und Fassbier. Punkrock und Liebe. Ehrlich und laut, seit 1992. Das ist das Motto der Eckkneipe Eisen. Seit 34 Jahren eine feste Institution im Bremer Nachtleben und eine der letzten echten Punkkneipen in Deutschland. Direkt an der Siedelwaldkreuzung gelegen, schlägt hier das Herz des Viertels. Ich zitiere, das Eisen ist mehr als nur eine Bar. Wir sind dein Wohnzimmer für Live-Musik in Bremen. Wir holen nationale und internationale Bands aus den Bereichen Punkrock, Indie und Alternative direkt in unsere Kneipe, hautnah, schweißtreibend, unfiltriert. Das Eisen ist ein Ort für Subkultur und freien Geist. Vogue, links, grün, weiß, versiffte Eckkneipen-Subkultur. Was seit seiner Gründung 1992 als eine kleine Eckkneipe für Punkrock und Indie begann, hat sich über mehr als drei Jahrzehnte zu einer überregional bekannten Kult- und Fußballkneipe entwickelt. Da sind wir wieder beim Fußballthema. Für alle Grün-Weißen sind wir zudem die Werder-Kneipe am Sielwall. Wir zeigen alle Spiele von Werder Bremen live, Männer und Frauen in einer echten Stadionatmosphäre. So heißt es auf der Webseite vom Eisen. Die emotionalen Standbeine des Eisens sind also Fußball und Musik. Von Anfang an hatten wir, sagt der Eisenchef Fernando Guerrero, kurz Nando genannt, in einem Interview mit dem Weser-Report, ich zitiere ihn, einen klaren inhaltlichen und moralischen Kompass, wie wir diesen Raum als sozialen Raum gestalten wollen. Sozusagen als emotionale Architekten mit einer gewissen Grundhaltung. Antisexistisch und antirassistisch. Wir wollten immer Menschen ermöglichen, irgendwie miteinander in Verbindung zu treten. Für mich sind es die glücklichsten Momente, wenn ein Gast sagt, ich kannte niemanden, als ich gekommen bin. Und sofort bin ich mit jedem ins Gespräch gekommen. Und er ergänzt, ich versuche, über all die Jahrzehnte hinweg wach hinter dem Tresen zu sein. Wach im Sinne von aufmerksam. Nicht nur organisatorisch, sondern auch emotional. Wir Keeperinnen und Keeper sind soziale Lotsen durch die Nacht. Menschen kommen manchmal in Extremsituationen, vertrauen sich uns an. Sie wissen, da ist jemand, der auf uns aufpasst, dass alles gut für uns ausgeht. Zitat Ende. Für mich ist das Eisen seit August 25, da habe ich keine Macht für niemanden vorgestellt. Ich kannte das Eisen nicht, es war eine Empfehlung von Elf, von Slime. Sagten, ey, wenn du in Bremen lesen willst, wäre das ein super Ort. Ich habe den Nando angeschrieben, den ich ja nicht kannte. Und innerhalb von 15 Minuten kam eine Antwort. Also war völlig irre, super nice, super offen, super herzlich. Ich habe das Buch hingeschickt und durfte im August dort lesen. Und seit diesem Moment ist das Eisen, sind die Eisenmenschen, sind einfach in mein Herz gewachsen. Das Eisen ist ein absoluter Herzensort und ein ständiger Sehnsuchtsort von mir. Ich bin auch nach der Lese nochmal wiedergekommen und wir sind wiedergekommen auf die Punkrock-Bootstour. Es ist die Herzlichkeit und die Leidenschaft von Nando, wie er sozusagen das Eisen gestaltet, wie er das Eisen führt, wie er es wirklich zu einer sozialen Heterotopie macht, also zu einem Raum, wo sich Menschen begegnen können, wo ein Safe Space für alle ist, die dorthin kommen, wo es wirklich so ist, als ob du ja ein Familientreffen hast, obwohl das nicht deine Familie ist. Das hört sich irgendwie groß begriffen, irgendwie auch vielleicht sehr kitschig an, aber es ist wirklich ein Ort, der eine so hohe soziale Wärme hat, den man kaum noch kennt, wenn man Kneipen besucht. Also gerade das Berliner Feeling ist ja immer, jeder ist cooler als jede andere. Mehr Distinktion bitte, weniger Herz, mehr Eitelkeit und so weiter. So gerne ich in Berlin ausgehe, so gerne ich das auch mag, aber es ist Distinktion. Hier ist Nähe, hier ist Intimität, hier ist sozusagen, man wird rangeholt, man wird reingeholt, man fühlt, man lebt diesen Laden nach unmittelbarer Zeit. Und das ist Nando natürlich zu verdanken, das ist seiner Geschäftspartnerin Tanja Neumann zu verdanken und dem ganzen Eisen-Team. Das sind einfach wundervolle Menschen, die einem da eine tolle Zeit machen. Und die Eisen-Menschen, nicht nur bei meiner Lesung, ich bin noch nie so oft umarmt worden nach einer Lesung. Es war wirklich authentische Herzlichkeit. Und ich habe diese Menschen wieder treffen können auf dem Boot. Und das war eine ganz tolle, ganz großes Erlebnis. Das war wirklich schön. Und meine These ist, und dann sind wir gleich natürlich bei der Bootsfahrt, aber das muss man ein bisschen allen erzählen, die das Eisen nicht kennen. Wenn das Eisen irgendwann einmal schließen sollte, muss auch Bremen schließen. Das ist für mich keine Frage. Und dann nur noch Bremerhaven anstatt Bremen wäre doch schon sehr beängstigend, oder? So, Sarah wird uns ein bisschen mitnehmen auf unseren Walk hin zum Boot, was dort passiert ist und wie es so ein bisschen auf dem Boot aussah.
Genau, ich muss nämlich ein wenig ausholen, denn für uns begann die Fahrt mit einem Walk zum Anleger. 1,6 Kilometer, das passt super zu Fuß, haben wir uns gedacht. Belohnt mit Sonnenschein. Nach ein bisschen mehr als der Hälfte des Weges, dann begann es zu tröpfeln. Wind zog auf. Innerhalb von nicht mal 2 Minuten dann hatten wir es mit einem ausgewachsenen Sturm zu tun. Ich erzähle euch das jetzt, liebe Fugis, weil wir echt darunter gelitten haben. Und ich will jetzt nicht weinerlich wirken. Der Notfallschirm flog weg. Sand, Pollen und Dreck flogen herum und landeten in unseren Augen. Sogar das Atmen wurde schwierig. Unsere Kleidung war fest, klebrig, imprägniert. Ich sah schon Markus in die Weser fliegen, nur hielt seine Frisur im Gegensatz zu meiner. Am Anleger angekommen, entfernten die Cafés und Bars dort schon ihre letzten Tische und Aufsteller, weil einfach alles nur noch davonflog und so potenziell zu einer tödlichen Waffe werden konnte. So sahen wir etliche der Gäste, also die, die auf das Schiff kommen sollten, zum ersten Mal in einer Unterführung, die uns allen als einziger Schutz diente. Weil die Eisencrew sowie die Bootstruppe einfach super waren, durften wir verfrüht aufs Boot. Drinnen angekommen wurde klar, dass fast alle so sturmgeschädigt waren wie wir. Und das Ergebnis war in meinem Fall auf jeden Fall echt traurig. Wildes Haar, Tränen in den Augen und dezentes Abhusten des geschluckten Staubs. Da wurde das erste Getränk des Abends zu einem Geschenk des Himmels, fast einer Medizin. Cola, 0,3 Liter. Der Abend hat uns dann aber für alles entschuldigt, sodass wir, glaube ich, heute sagen würden, der Weg war es wert. Die Stimmung auf dem Boot war das Besondere des Abends. Wir konnten sowohl quatschen als auch tanzen. Dafür gab es nämlich Ober- und Unterdeck sowie die offenen Außenbereiche. Als Sturm und Gewitter nämlich weg waren, konnten wir endlich auch draußen feiern. Ein Highlight war dann der Auftritt der Band Wax Minds, deren 4 Mitglieder alles gegeben haben. Wir standen so nah dran und hatten dadurch ein wunderbares Konzerterlebnis. Eben wie in der Eckkneipe Eisen sonst auch. Nur dieses Mal mit der voranziehenden Weser-Uferlandschaft im Hintergrund. Im Vordergrund nur die Lichterkette im Bühnenoutfit der Sängerin. Riesiges Shoutout geht an die Crew vom Eisen, die sowohl beim Auflegen als auch beim Ausschank ihrer Eigenkreationen, auch von Schnäpsen, wie dem legendären Shot Krabbel die Wande nuff, alles gegeben haben. Ich glaube, die Kurzform war Krabbel. Ja. Und den Abend zu dem gemacht haben, was er dann letztendlich war. Nämlich ein ganz besonderes Erlebnis für uns, das wir zumindest beide so noch nicht kannten. Der andere wichtige Faktor aber waren die Gäste. Ich habe selten eine Ansammlung von 400 Menschen erlebt. Und vielleicht gebt ihr mir da recht, die einfach so schön miteinander Zeit verbringen, feiern und genießen können. Es gibt sonst auf ähnlichen Veranstaltungen immer den einen oder anderen Disput. Es gibt ein Drängeln, ein Schubsen, jemanden, der einen Schnaps zu viel getrunken hat oder so. All das konnten wir hier überhaupt nicht feststellen. Wir haben ausnahmslos freundliche, offene und rücksichtsvolle Menschen beim Feiern erlebt. Ich könnte jetzt ewig weiterschwärmen, muss aber mal zu einem Punkt kommen. Markus, was waren denn deine Highlights?
Oh ja, es waren vor allem erstmal all diese schönen, schönen, netten Menschen, das Wiedersehen, das Neukennenlernen. Das ist auch etwas, was ich wirklich besonders finde, weil heutzutage ist es ja immer sehr konfrontativ, sehr distinguiv und ja, das fand ich sehr schön. Meine große Entdeckung des Abends war die Band, die Live-Band. Und ihr müsst sehen, auf Unterdeck war dann eine Bühne, die war natürlich ebenerdig, die war so ein bisschen abgegrenzt, also mit einem Art Gelande abgegrenzt oder so einem Kabel. Und eine Band, von der habe ich nie gehört, Bremer Hero, nämlich Waxed Minds aus Bremen. Liebe Fugis, sofort ab ins Digitale, hört euch Waxed Minds an. Es gibt eine tolle Kassette, EP, die müsst ihr hören. Ich beschreibe euch ganz kurz, wer Waxed Minds sind. Waxed Minds ist eine vierköpfige Eggpunk- und Garage-Punk-Band aus Bremen. Die Band selbst beschreibt ihren Sound als rohe, verzerrte und unberechenbare Lo-Fi-Musik, die aus verrauchten Garagen und schweißgekörnten Proberäumen stammt. Oder wir sagen es in ihren eigenen Worten, ich beginne wieder mein bestes Denglisch herauszunehmen. Four weirdos banging out raw, fuss-soaked egg Garage Punk Tunes that'll make your brain melt and your heart race. Together they challenge the chaotic spirit of late night jams and questionable decisions straight into your ears. Verdammt nochmal, ja. Am 3. Juli erscheint ihr offizielles Debütalbum Fanatic Asylum auf Sabotage Records. Das ist so eine energetische Band, die war so großartig, das war so wow, mindblowing. Eine fantastische Sängerin, Claude, die Band selber war so harmonisch. Also, das war einfach so, ihr habt immer doch schon die letzten 30 Jahre zusammengespielt. Die waren so geil aufeinander abgestimmt, die waren so miteinander, die haben so geil ausgesehen. Das war wirklich so, so stellt man sich gegenwärtig eine wirklich perfekte Punkrock-Band vor, aber alle zusammen. Also jeder Einzelne hatte ein großartiges Outfit, natürlich Claude, die Sängerin in ihrem Bühnenkostüm. Sie hat immer verschiedenste Bühnenkostüme bei jedem Konzert. Sie spielt in verschiedenen Bands mit einer Leuchtkette im Kleid und so in so einer ja, sehr schrägen Matrosenmütze, wo so zwischen Hai und Schiff eingeknickt war. Also sehr, sehr abgedreht, sehr energetisch. Und das macht natürlich wahnsinnig Spaß, wie wenn ihr wirklich auf Auge mit der Band steht, die Band sozusagen ins Publikum geht, unmittelbare Interaktion, unmittelbar. Ne, also du bist dabei. Wahnsinnig geiler Sound. Ich war unmittelbar großer Fan. Das war eine ganz, ganz große Entdeckung für mich. Und danach war es sehr schön, dass wir ein Gespräch, längeres Gespräch mit Claude hatten, der Sängerin. Und dabei kam raus, sie ist der Mithost unseres Podcasts und dann kam Punk, den wir ja so mögen. Das ist total lustig, weil ich wusste, es gibt eine Claude, aber wusste ja nicht, dass Claude Claude ist. Und dann haben wir uns wahnsinnig nett mit ihr zusammen unterhalten, Sarah und ich. Und wir waren natürlich zusammen hier mit dem in Bremen, Shoutout für ihn, weltberühmten Dr. Stevie. Liebe Fugis, wenn ihr Dr. Stevie nicht kennt, müsst ihr ins Eisen gehen und nach Dr. Stevie fragen. Alle anderen, die auf dem Boot waren, wissen natürlich, wer dieser weltberühmte, grandiose Dr. Stevie war. Das war hervorragend. Und dann Punkrock, Disco und das Forever 16 Feeling im Körper eines Ü50 Opas, also von mir, ja. Und Nando und Tanja haben so geil aufgelegt, dass nicht nur meine Schulter und mein Kopf gezuckt haben, sondern sie auch so, ja, mit meinen Schüchchen da voller Sand, voller Schmodder auf der Tanzfläche untergegangen bin. Das war hervorragend. Also das waren meine Highlights. Das Resümee des Abends soll aber dem Nando überlassen sein, dass er auf Instagram mitten in der Nacht noch gepostet hat und ich zitiere ihn. Und er schreibt wunderbare Newsletter. Wenn ihr Eisen nicht kennt, meldet euch für den Newsletter an und es wird Herzenswärme sein, wenn der Nando euch erzählt, was im Mai, im Juni, im Juli und so weiter passiert ist. Er schreibt, wer es durch den Sturm an Bord schaffte, der trug ihn in sich. Was für eine schöne Formulierung. War elektrostatisch aufgeladen. Das war die vielleicht wildeste Eisenbootsfahrt ever. Die komplette Crew saß nachts um 3 noch zwischen all den zurücktransportierten Kisten im kompletten Eisen verteilt. Völlig erschöpft, aber beseelt. Und nur ein gemeinsamer Gedanke, diese schönen, schönen Menschen. So viele von euch wirkten so glücklich, voller Leichtigkeit und Verbundenheit. Wir sind vielleicht nicht die besten Cocktailmixer der Stadt, aber wir versuchen, Momente anzubieten. Und manchmal wirkten dann wirklich alles so voller Sinn. Zitat Ende. Die zweite Eisenbootstour in diesem Jahr findet am Freitag, dem 4. September, statt. Bei dieser Fahrt wird die Veranstaltungsreihe Eckkneipendisco kurzerhand auf das Schiff verlagert. Eckkneipendisco ist also, alles wird weggeräumt, Tische, Stühle und die Bar, der Tresen, alles wird zu einer großen, großen Disco. Und bis dahin, bis zur zweiten Bootsfahrt, gilt für Sarah und mich, no sleep till
Eisen geht an Bord.
Marc, wir beide sind ja schon mit dem Grand Hotel Van Cleef und der Band Ketka auf einer Helgoland-Bootstour unterwegs gewesen und haben davon bei Fugengold sehr ausführlich berichtet. Du bist bekennender Bootspaniker und seit dieser Fahrt Ketka-Allergiker. Unsere Frage ist, gehst du mit uns am 4. September auf Bord? An Bord sollte es heißen.
Markus, nach dieser euphorischen, herzlichen, wundervollen Zusammenfassung bleibt mir im Grunde nichts anderes übrig. Vielleicht kann ich meine Nichtschwimmer-Bordpanik mit vielen Tabletten und ein paar Pilsetten überwinden und dann schwimmen wir raus, würde ich sagen, zur Eckkneipendisco. Ich selbst war noch nicht im Eisen, aber nach der Lobhudelei werde ich es mir anschauen. Das klingt fantastisch und nach einer richtig guten Party.
Geil. Wir haben noch eine neue Kategorie für euch, liebe Fugis, die ich jetzt präsentieren werde. Die kennt Marc auch noch gar nicht und er hat jetzt ein bisschen Panik. Bootsfahren mit Marc ist die Kategorie not. Keine Angst. Liebe Fugis, wenn es solche legendären, langlebigen und bedeutenden Subkulturorte wie das Eisen auch in euren Städten gibt, die wir unbedingt kennenlernen sollten, also Marc und ich, und von denen wir bei Fugengold auf jeden Fall berichten müssen, ladet uns beide ein. Fugengold möchte einen Beitrag zur lebendigen und haltungsvollen Subkulturpflege leisten. Oder, um es mit den Worten des Eisenphilosophen der Herzen, also Nando, zu sagen, und zwar mit Blick auf die Subkulturszene in Bremen, aber wir können das wirklich verallgemeinern, ich zitiere ihn abschließend. Es geht im Moment eher darum, die Flamme der Subkultur wie ein kleines Streichholz am Brennen zu halten, in der Hoffnung, dass irgendwann eine neue Generation nachwächst, die das wieder spannend findet und mit eigenen Ideen weiterträgt.
Geile Kategorie, bin ich dabei. Ich freue mich auf jede Subkultureinreichung, Leute. Wir kommen rum.
Yeah.
Tja, Markus, von einem Reigen von Leuten, mit denen man richtig gerne rumhängen will, zu einem digitalen Ort, wo sich, glaube ich, Leute versammeln, mit denen wir nicht rumhängen wollen. Wir müssen über die Peterson Academy sprechen. Bevor wir in die Tiefe reintauchen, will ich euch an diese Academy heranführen, wie sie an mich herangetragen wurde, nämlich über einen YouTube-Werbeclip, in dem ein älterer Herr im sehr bunten Anzug sich eindringlich mit leicht gekniffenen Augen zu mir in die Kamera wendet und sagt, you are not everything you could be and you know it. Du bist nicht alles, was du sein könntest und du weißt es. Das Versprechen ist, entwickle eine Bildung, die so stabil ist, dass sich nichts mehr erschüttern kann. So, dass du derjenige wirst, das Beste wirst, was du sein kannst. Das ist die Versprechung. Habe ich angeklickt, wollte ich wissen, was das bitte ist für ein seriöses Angebot und was ich dann gefunden habe, erzähle ich euch jetzt.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Ja, Markus, liebe Fugis, ich weiß nicht, ob ihr den Professor oder ehemaligen Professor, mittlerweile mediale Persönlichkeit Jordan Peterson kennt. Ich habe es gerade schon erzählt. Ich kannte ihn aus der Vergangenheit. In den letzten Wochen wurde ich geflutet durch online-targetierte Werbung für die Peterson Academy. Ich vermute, der Algorithmus hat mich erwischt, weil ich mir viele Online-Kurse reinziehe, Masterclass, Bildungsangebote, viele Musik-Tutorials und so. Also ich bin eigentlich Fan von so E-Learning-Angeboten. Das haben meine Cookies verraten und jetzt bin ich targetiert von der Peterson Academy. Ich kenne Jordan Peterson schon von früher. Das ist über 10 Jahre her, hat er angefangen, vielleicht sind es 15 Jahre, ich weiß es nicht mehr, hat er angefangen, damals noch einfacher Professor in Kanada, einige seiner Vorlesungen online zu stellen. Die hat er einfach mitgefilmt. Die haben damals mein Interesse geweckt, weil er über jungsche Archetypen in der Popkultur gesprochen hat. Jungsche Archetypen, Storytelling ist was, was mich beruflich interessiert. Ich fand es interessant, dass ein Psychologe in Disney-Filmen, in Popkultur, Musik und Film, diese Archetypen, finde ich, ziemlich gut aufschlüsselt und erklärt für die Studierenden. Auf so eine unterhaltsame Ebene bin ich ihm damals begegnet, fand das irgendwie inspirierend, was er da als Vorlesung gemacht hat. Hab noch ein erstes Buch von ihm gelesen, Maps of Meaning, und dann ist viel passiert. Er hat sich komplett verändert. Er ist, ich habe es schon erwähnt, zum intellektuellen Professor-Poster-Boy für eine bestimmte Gruppe junger Menschen, vor allen Dingen junger Männer geworden, aber eins nach dem anderen. Ich fange damit an, was wird hier angeboten, nämlich als Alternative zur Universität, zur kompletten Abschaffung des universitären Lebens sozusagen als Online-Kursabonnement. Das wird hier verkauft zusammen mit einer kritischen Ideologie, deswegen müssen wir drüber sprechen. Von vorne, was ist eigentlich die Peterson Academy? Das präsentiert sich als eine globale Akademie, Universität. Ihr Slogan, ihr Claim ist sehr zeitgeistig. Learn how to think, not what to think. Lerne, wie du denkst, nicht was du denken sollst. Darauf komme ich später zurück, denn was hier verkauft wird, ist das exakte Gegenteil. Du kriegst hier eine sehr selektive Auswahl, die dir genau sagt, was zu denken hast, im fein knusprigen Blätterteigmantel des kritischen Denkens zwar serviert, aber das ist komplett das. Und das Interessante ist, und es ist natürlich aus einem kanadischen, aber vor allen Dingen US-amerikanischen Kontext entstanden, wo Bildung ganz anders verhandelt wird als hier in Deutschland oder in Europa. Das Wichtige bei dieser Academy ist, dass es gab eine Beta-Phase, da hast du für 400 US-Dollar im Jahr, konntest du all diese Kurse dir anschauen. Und die Außendarstellung, das muss man dem Design lassen, den Machern. Diese Academy sieht extrem attraktiv aus, visuell vom Design. Das sieht aus wie eine neue Kategorie von Netflix. Hochglanz, jeder Online-Kurs hat ein Coverbild mit Feuer, mit Flammen, mit Porträtfoto. Also es sieht spektakulär aus, sieht alles aus wie Filmposter. Total dramatisch. Du hast viele, viele Stunden Vorlesungen, Kursarchive, du hast so ein Layer von Community-Austausch und es sieht aus, als ob du in so einer Art Bildungs-Netflix plötzlich drin bist. Du kriegst so total Lust, dir diese Inhalte anzuschauen. Es gibt verschiedene Artikel von Leuten, die das auch ausgetestet haben. Ich habe da kein Geld für bezahlt, um mir das von innen anzugucken. Es gibt Freebies, die man sehen kann. Ich verlinke den Slate-Artikel, wo jemand berichtet, wie das auf der Innenseite aussieht, sozusagen auch nochmal. Die Hauptkritikpunkte sind auf der Oberfläche, dass es nur eine Universitätsatmosphäre erstmal simuliert. Die anstrengenden Teile sind komplett entfernt. Also du kannst so gut wie nicht durchfallen. Das ist fast unmöglich. Es ist aber auch unmöglich, sinnvoll zu lernen. Das war so die Analyse von demjenigen, der das gemacht hat. Und was aber natürlich dir versprochen wird, ist sehr verführerisch. Also du sagst, dir wird versprochen, dass du Eigenschaften entwickelst wie Disziplin, Bildung, Innovation, kritisches Denken. Du wirst attraktiv. Also wir haben auch die Argumentation, die wir bei Herrn Blume hatten, die wir in der Manosphere hatten, nur so ein bisschen auf das universitäre Publikum. Statt Muskeln und dickem Auto kriegst du hier Schlagfertigkeit, soziale Skills. Du wirst praktisch intellektuell so sexy, dass du die beste Version deiner selbst wirst. Also die Selbstoptimierung und so ist auch hier komplett das Leitnarrativ. Und das Wichtigste, glaube ich, warum diese Plattform so gut und erfolgreich funktioniert, ist als erste Ebene, glaube ich, wirklich der Pitch in den USA. Also wir haben einen Student Loan aktuell in den USA, der beruft sich auf 1,6 Billionen US-Dollar. Das ist ein sehr abstrakter Wert. Du musst für 3 Credit Points mehrere tausend Dollar zahlen für diese Kurse. Bildung an Universitäten ist wahnsinnig, wahnsinnig teuer in den USA. Und abgesehen von der privaten Fehde, die Peterson mit dem Bildungssystem hat, ist das, glaube ich, wo sein Geschäftsmodell hier angreift, so auf der obersten Ebene. Aber das ist natürlich nur die Oberfläche. Wenn wir reinschauen, wie ist denn Peterson zu dieser Leitfigur geworden? Wie kann der so eine Academy ausrollen von globalen Dimensionen? Der war Professor für Psychologie an der University of Toronto. Die führen ihn heute als Professor Eremitus. Und sein medialer Durchbruch kam 2016. Da hat er sich sehr, sehr öffentlich, sehr vehement gegen diesen Bill C-16 gewehrt. Es ist im Grunde ein Diskurs über diesen Kulturkrieg. Es geht ganz konkret um Pronouns der Studierenden und seine Weigerung, Studierende mit den gewünschten Pronomen anzusprechen, weil er sagt oder damals behauptete, das war ein Eingriff in die Free Speech. Und er hat dann ein riesen mediales Fass aufgemacht, bis hin zu, wenn ich mich nicht irre, dann auch der Beendigung seines Vertrages an der Universität. Aber er hat, und das war sehr schlau, glaube ich, diesen medialen Aufwind genutzt. Er hat vorher ein paar Videos online gestellt gehabt, die hatten gute Aufrufzahlen, aber es war trotzdem ein Nischenthema. Psychologievorlesungen, die zwar anknüpfen an Popkultur, aber Nische waren. Und dann hat er eine sehr breite Aufmerksamkeit bekommen, eben vor allen Dingen von Menschen, die sich mit woken Themen kritisch auseinandersetzen. Er ist zu intelligent, um sich klar zu positionieren als anti-woke, als erzkonservativ oder sogar alt-right. Das kann man ihm nicht bewiesen unterstellen, aber er kokettiert damit und er bedient diese Narrative seit 2016 bis dahin, dass er sich 2022 zum Beispiel diesem sehr konservativen Mediennetzwerk The Daily Wire anschloss für exklusive Podcasts und Formate. Und er hat seine popkulturelle Währung perfekt maximiert. Er hat so eine Art große konservative Erzählung in die Popkultur eingeschaltet. Er hat 2024 ein vielbeachtetes Gespräch mit Elon Musk geführt. Er hat mehrfach Robert F. Kennedy Jr. In Podcasts interviewt, damit gefeatured. Eine Folge hieß dann zum Beispiel The Great Partisan Shift. Also es sind immer politische Kampfbegriffe gegen Wokeness, gegen verschiedene Themen. Es wurde auch mal eine Folge von ihm auf YouTube entfernt, weil es gab einen Verstoß gegen Impfmissinformationspolicy. Er ist extrem umstritten, er wird extrem kritisiert von der Linken, von der Woken-Seite sozusagen. Also für mich ist das Spannende daran, er ist so eine richtige mediale Leitfigur geworden, auf einer intellektuellen Seite, anders als die klassischen Manosphere-Typen, die über Krypto-Muskeln Sportwagen gehen oder Erotikplattformen, die sie vermarkten, geht er eben auf eine intellektuelle Ebene, auf eine intellektuelle Erzählung. Er ist gegen Wokeness, gegen das, was er linke Ideologien nennt. Er hat eine rasende Angst vor dem Thema Marxismus, was in seinen Augen die komplette USA und die linke Ideologie heimsucht. Und das Wichtige ist für mich, er ist nicht Gastprofessor dort, sondern er baut mittlerweile die Infrastruktur auf. Wenn euch das zu abstrakt ist, ich will nur 2-3 Beispiele geben. Ich habe mich nochmal vorbereitet, wo ist er denn aktuell? Wo wird er gefeatured in YouTube Shorts? Wenn man auf YouTube nach ihm sucht, findet man Aussagen von ihm in YouTube Shorts. Unter anderem, ich gebe mal so ein kleines Best-of, dass ihr das Ausmaß versteht. Er ist gegen Scheidung in USA, wenn man Kinder hat, denn laut ihm wird dann der Marktwert von Männern, aber vor allen Dingen Frauen, gering. Er vergleicht Scheidung mit einer nicht tödlichen Krebserkrankung. O-Ton, das denke ich mir nicht aus. Er nennt Kompetenz als Basis der Rechtfertigung für diesen Gender Pay Gap, für die Inequality. Er möchte, dass das auf jeden Fall aufrechterhalten wird. Er definiert politische Korrektheit, also political correctness, als auch O-Ton, radical left-wing authoritarian attitude, und vor allen Dingen Leute mit einem sehr geringen verbalen IQ fallen dem anheim. Er weint, wenn er Bibelstellen zitiert in Videos. Es ist eine toxische Empathie laut ihm, die Gott ersetzt hat in der aktuellen, im Diskurs. Und nicht zuletzt auch visuell. Das ist jetzt vielleicht, manche würden sagen, das ist oberflächlich, weil wenn ich mir diese Videos anschaue und überlege, wie ist jetzt ein Professor, der medial auftritt, wenn ich sehe, was für Anzüge er trägt, kunterbunt, die sehen aus wie in dem alten Tim Burton Batman-Film Two-Face. Die sind so halb und halb, halb getigert, halb wie mit so Generals-Schärpen und Abzeichen, komplett durchgeballerte Outfits. Das überlässt sich jetzt jedem, wie man das interpretieren will. Kommen wir dahin, warum ich denke, dass das so gefährlich ist, weil es ist in den USA ein großer Trend. Da ballen sich neue Sachen zusammen an Anti-Woke, Anti-Linken, extrem konservativen und christlichen Fantasien, die da einziehen. Das ist für mich ein politisches Projekt. Das ist keine Kursplattform, das ist ein ganz groß angelegtes politisches Projekt von ihm. Er sagt, wir ersetzen die Uni. Günstiger, besser und ganz wichtig, er sagt, er sei ideologiefrei. Das ist sein wichtigstes Argument. Er sagt, die ganzen Universitäten sind links und woke und verseucht. Und das Interessante ist, dass er dabei aber hoch selektiv ist. Wenn man in sein Curriculum schaut, das habe ich getan, es ist komplett auf sein Weltbild, seine Ideologie abgestimmt. Das neben allem, was kritisierenswert ist, ist für mich am frappierendsten, dass er so eine Art neoliberalen, ultrakonservativen Gottesstaat da propagiert. Also nahtlos geht Philosophie, politische Erziehung in Bibelstudien rein. Er nennt das natürlich dann irgendwie Religion und Ethik, beschränkt sich aber auf einen sehr engen christlich-katholischen Kanon oder ich weiß nicht, ob er explizit katholisch ist, was auch immer in den USA als Bibelstudien eben ausgelegt wird, aber er hat keine Ethik und auch keine Religion. Der Koran oder andere Religionen spielen überhaupt keine Rolle. Es geht im Detail um die Geschichte Mose, die in 10 Stunden Vorlesung auseinandergenommen wird und sowas. Ich will dir 2, 3 Kurse nennen, weil ich dich gleich dazu auch befragen will, Markus. Er hat zum Beispiel einen Kurs, der nennt sich Deconstructing Decolonization, also die Kolonialisationsbewegung tut er da als largely misguided ab. Er lässt das unterrichten von Nigel Bigger, der ist Theologe und Ethiker und kein Historiker. Und es gibt immer wieder solche Fälle, wo sein Curriculum, sein ideologiefreies überhaupt nicht von expliziten Fachkräften unterrichtet wird, sondern von medialen Leitfiguren, die Reichweite mitbringen oder eben einfach anglikanischer Priester ist, so wie bei Bigger in dem Fall. Also überhaupt keine Kompetenz für das, was er hier an Geschichte vermitteln soll. Er beruft sich philosophisch immer wieder auf Nietzsche, vor allen Dingen, weil er für Härte plädiert in der Argumentation, in Kompromisslosigkeit, in diesen Kampfbegriff, den er da reinbringen will. Da hat er sozusagen seinen Markenkern in Nietzsche als Philosoph in der Verkürzung gefunden. Da hat er Stephen Hicks zum Beispiel auch wieder als wiederkehrenden Dozenten. Long story short, ich finde es extrem problematisch. Wir sehen immer, dass Bewegungen vor allen Dingen aus dem Milieu auch immer wieder nach Europa, nach Deutschland kommen. Deswegen will ich das gleich in dieser Tiefe erzählen, weil ich gespannt bin, ob und wann das hier passiert. Das betrifft uns, vor allen Dingen dich natürlich als Professor auch. Was für privatwirtschaftliche hanebüchenen Angebote gibt es hier, die sehr laut mit riesigem Budget als Universitätsersatz promotet werden und die, darüber können wir gleich sprechen, aber das ist ziemlich selbst evident, es gibt keine Akkreditierung, du kriegst keinen anerkannten Abschluss nach seiner Academy. Es gibt keine Prüfungs- oder Feedback-Kultur. Es gibt dir überhaupt keine Ergebnisse oder Forschungsumgebung sozusagen. Es gibt einfach nur Content, ein paar Bibliotheken und vor allen Dingen Videos. Und das Tragischste oder Wichtigste ist die Selektivität und die Ideologie, die hier in dem kompletten Curriculum, in diesem kompletten Produkt drinsteckt. Deswegen ist nicht nur Jordan Peterson für mich eine sehr, sehr gefährliche, mittlerweile politische Figur, der umso gefährlicher ist, weil er eben nicht wie die typischen Manosphere-Leute, über die wir sprachen, sehr einfach zu überführen ist und nicht besonders hell und eben auf sehr offensive, dumme Thesen geht, sondern weil er natürlich sehr schlau ist und sehr komplexe Argumentationen bringt in seinen Videos, die man am besten, wenn man sich damit auseinandersetzen will, mal mitschreibt, so wie ich das getan habe, und dann beim späteren Lesen oft nochmal drüber stolpert und denkt, what the actual fuck hast du uns denn eigentlich gerade erzählt? Deswegen, Peterson und vor allen Dingen seine Academy ist hier eine Medien- und Netzwerkinfrastruktur und für mich eine Schlüsselreferenz in der Manosphere, die immer wieder genannt wird. Deswegen extrem problematisch, extrem schwierig, überhaupt kein Uni-Ersatz. Also nicht learn how to think, not what to think, sondern genau das Gegenteil lerne ich hier. Ich lerne, was ich denken soll von anglikanischen Priestern, selektiven Kurssachen und einfach einer eigenen Ideologie. Markus, siehst du das auch? Ist das die nächste Stufe der Plattformisierung? Ist Bildung so eine Art identitäres Abo-Produkt geworden und ist das auch eine Gefahr in Deutschland?
Das ist ein super tolles Beispiel. Als du mir das geschickt hast, hatte ich irgendwie keine Zeit, das zu hören, was du dazu gesagt hattest. Und ich habe einfach den Link angeklickt und habe dann auf dem Link so TED-Talk-Speaker gesehen, aber mit einer, merkwürdigen Ästhetik. Die war zwar sehr glatt poliert, aber es war immer sehr viel auch KI-Effekt dabei. Und dann hast du so Zampadure, das sind ja auch keine Frauen, die ich dort entdeckt habe. Oder
natürlich
queere nicht. Personen oder sonst wer. Das sind Männer, also so ein Männerding. Und ich dachte mir, okay, will er mir jetzt sagen, ich soll mich da vorstellen und ich soll da einen Talk machen oder was will er von mir? Und war so ein bisschen irritiert zurück und dann habe ich deine Nachricht gehört, hab mir das so, dann machte das Sinn. Bildungskosten in Amerika sind so unvorstellbar hoch, dass die Frage ist auch, wer kann sich denn Bildung langfristig leisten? Gerade wenn du solche Inflationsgeschichten hast, wenn du einfach schon was eine Grundversorgung angeht, also du bist ja überall zu Geld gebeten. Also ist es so, dass du erst wenn du 4, 5, 9 Kredite hast, kreditwürdig erscheinst, weil du die dann halt abzahlen kannst. Das ist ja so ein Amerika-Ding, was sich immer mehr potenziert, aber die Kluft auch immer mehr auseinandergeht. Die Magerbewegung, das ist ja die ach Gott, so eine Kopie, versucht ja die AfD, versucht ja immer, wir sind das Volk, aber im Endeffekt geht es um Eliten, ne, und dann Förderung von Leuten, die eh schon wirtschaftlich auch oben stehen. Und also löst eine Krisensituation aus. Also was bedeutet Bildung? Wie viel darf Bildung kosten? Wer darf Bildung vermitteln? Und wir haben natürlich unglaublich viel Universitätskritik daran, dass ein Großteil der Universitäten, das ist ja natürlich, was Trump auch macht, und wir haben ja auch da über verschiedene Ebenen dieser Art berichtet, dass Universitäten als links markiert werden, ideologisch, Bildung ist nicht neutral und so weiter. Und das haben wir auch in Deutschland. Also AfD will jetzt Schulpflicht aufheben und sagen, hey, Homeschooling ist doch super, weil das Tradwife kann natürlich gut Homeschooling machen. Auch kann natürlich auch Leute zum Abitur finden, auch wenn sie selber kein Abitur hatte und so weiter. Ich möchte das jetzt nicht despektierlich machen oder klassistisch machen, aber das ist ja so die Vorstellung. Also Bildung ist eigentlich was, was alle können. Also sobald du gerade stehen kannst, dir die Schuhe zubinden kannst, deinen Namen schreiben kannst, bist du all gebildet und dann kannst du auch Bildung vermitteln. Also ich mache es jetzt wirklich bewusst sehr ironisch und über Jazz das, aber also die Bildungsinstitutionen werden herausgefordert, in Frage gestellt. Es sollen Neuentwürfe zu diesen klassischen Bildungsorganisationen kommen. Ich kann mir auch eine Mager University vorstellen, also eine Donald Trump University. So, es gibt natürlich die Akademie in Schnellroda von Götz Kubitschek. Das ist ja nichts anderes sozusagen, ja, dass diese Akademien natürlich Ideologieproduzenten sind, die dann halt einen hier neofaschistischen, einen rechten Zeitgeist bedienen oder also sagen die Ideologie logische Grundlage schaffen sollen für neofaschistisches Denken in Deutschland, also Institut für Staatsforschung früher oder die Akademie in Schallroda, genau das machen sollen. Das ist halt hier die Hochglanzversion, das ist die America-Version, das ist sozusagen die ja, das ist die Fox News so Akademie, die dann halt über dieses ganze KI-Gedönse rummacht. Das ist, glaube ich, so ein struktureller Wandel, den wir gerade haben, wo wir uns fragen, was darf Bildung kosten, was darf Bildung sein. Wir haben sehr viele Menschen, die sagen, hey, ich schaue mir Tutorials an, warum soll ich denn zu einer Universität gehen? Das ist schon so ein Mindset, das da ist, weil natürlich gerade von rechter, neofaschistischer Seite darauf zahlt Jordan natürlich ein. Gesagt wird, alles, was traditionelle Bildung ist, gilt nicht mehr. Wir wollen einen neuen Bildungskanon kreieren. Und daran liegt die Gefahr. Eine Umschreibung der Geschichte, eine Umschreibung der Geschichte der Ideen, der Haltung, der Themen. Das finden wir auch im medizinischen Bereich. Pandemie, was da alles los ist an alternativer Medizin und wo jeder weiß, er hat hier die richtigen Mittel, weil du von der, also du bist ja getötet über Impfung, du wirst, in der Haltung dieser Leute, das ganze Medizinsystem sind einfach korrupte Leute, die nur Geld machen damit und den Menschen sind ihnen egal. Also wir sind gerade in dieser Zeit dieser Umbrüche und da passt das halt mustergültig hinein. Und dann hast du solche Leute, die medial bekannt sind und die dann versprechen, wir halten so einen TED-Talk. Und ich habe mir einen dieser TED-Talk, also ich habe mir diese Trailer angesehen, ich zahle natürlich kein Geld dafür, aber diese Trailer sind immer so 1,5 Minuten, also zu allen Themen, die sie so anbieten. Ich habe, glaube ich, 20 gesehen, also roundabout 20. Und im Endeffekt ist eins unterm Strich immer da, es ist halt Glaube. Im Endeffekt geht es immer nur um Glauben. Also alles, was ihr gelernt habt, ist scheiße. Ich erzähle euch jetzt die neue Wahrheit und die müsst ihr glauben, weil sie ist ja nicht empirisch belegt. Und da gibt es ganz viele mit so diese schlechten Coaches, die es ja überall gibt, auch in Deutschland, die dann immer so einreden. Du musst jetzt erstmal ganz viel investieren, du musst ganz viel machen, aber du musst mich als Führer, das ist ja Führer. Kult, und das ist ja schon wieder das Neofaschistische, also Führerkult, musst du mir jetzt folgen, musst du dich mir unterwerfen, musst du dich an meinen Geist binden, und das ist natürlich das Gegensatz von jeder Bildung. Bildung ist für mich, dass sich Studierende, Lernende niemals an den Geist der Lehrenden binden sollten, sondern dass ein Freisetzen zur Freiheit ist. Ich sage immer meinen Studierenden, glaubt mir nichts, aber vertraut mir. Also im Sinne von, ich weiß, was ich tue, aber bitte hinterfragt alles, was ich tue, wie ich es tue, was ich sage und so weiter. Und das für mich so ein Bildungsbegriff ist, der halt über Fremdheitserlebnisse lebt. Bildung als ein Prozess sieht, da geht es halt um Selbstbildung und nicht darum, so, ich muss jetzt Adeptinnen produzieren, die so denken wie ich, so SchülerInnen. Es gibt da so viele dieser, das ist lehnig, habe ich es immer so abgelehnt, so unfassbar abgelehnt, das ist auch noch in meiner Generation so stark gewesen, wo sich vermeintlich großkopferte ProfessorInnen, ein Staat an Promoventinnen und Habilitantinnen, und dann, das sind SchülerInnen von, und diese devote Laberei, diese Unterwürfigkeit, dieses Erbärmliche, zu sagen, oh, ich bin Schüler,
Schülerin von und ich trage den Geist des Meisters, der Meisterin weiter. Und ich werde niemals selbstbestimmt, weil ich nur Fußnoten zum großen Werk. Und wir haben auch viele, die eben nicht großkopfert sind im akademischen Bereich, also ich kann ja über Kultur, Geistes, Medienwissenschaften sprechen, die das genauso wollen, die das heranziehen. Und wenn du nicht so meine Lehre und so weiter. Und das ist natürlich im Moment, dass für sowas neoliberal nicht der Bildungssektor relevant ist im Sinne von Akademie, sondern der religiöse Sektor. Jemand wie Peter Thiel hat so eine krude Religiosität. Donald Trump hat eine krude Religiosität. Die Evangelikalen in Amerika drehen die Weltgeschichte um. Die erzählen sozusagen in ihren Museen, wir haben ja drüber gesprochen, also er erzählt jetzt mal, wie war es denn mit der Arche Noah, wie viel konnte der Noah denn da drauf tun? War da Punkrock-Party für alle Tiere oder sind welche nicht drauf gekommen? Und gab es eigentlich auch neben der Reinheit der Tierrassen auch Vermischungen unter denen, also das Elefanten mit Mäusen oder so? Also ist da was passiert? Man weiß es nicht, aber man erzählt dann so eine Geschichte. Und es muss geglaubt werden. Und das Beste ist, wenn du ideologisch eine Gesellschaft umprogrammieren möchtest, geht das meistens nur über Glauben. Weil ja Ideologie im klassischen Bewusstsein, also im klassischen Definition das falsche Bewusstsein ist. Die Ideologie ist ein falsches Bewusstsein. Und insofern ist all das, was da angeboten wird, hat nichts mit Neutralität zu tun. Es gibt keine Neutralität, wenn du in die Welt schaust. What the fuck? Es gibt wissenschaftliche Ergebnisse, die eine Plausibilität oder eine Festlegung machen für eine bestimmte Zeit, die darauf angelegt ist, neu gedacht zu werden, falsifiziert zu werden, weitergedacht zu werden, aber immer auf einer Basis von den Fakten, die wir haben, das Wissen, das wir haben. Und das ist halt immer vorläufig so. Aber hier wird gesagt, alles Wissen ist falsch und wir geben euch wahres Wissen. Genauso, wenn jemand erzählt, die ganze Medienkritik, so von den alternativen, also aus der Seite der alternativen Medien von Leuten, die das nachbeten, ist, ey, seid nicht neutral. Und dann denkst du, ja, das ist aber schon der erste Denkfehler, es gibt keine Neutralität. Und jemand, der euch neutral erzählt, dass er etwas Perspektivisches macht, das ist Manipulation. Und da seid ihr die manipulierten Hasen. Und das verwundert mich immer so, dass es so wunderbar funktioniert, weil im Endeffekt wollen die Leute glauben. Und liebe Fugis, ich empfehle euch die erste Staffel von True Detective. Ja? Und wenn Rust Cole über Glauben spricht und dann in Amerika, bitte, das ist der beste Kommentar, das beste Storywriting zu dem Thema. Von daher kann ich nur sagen bei ihm, also schaut euch mal diese Clips an, dass ihr es selber seht, dass ihr es nachvollziehen könnt, wie die Struktur ist. Aber das ist schon wirklich ein irres System und da muss man wirklich sehr wach sein, um all diese Veränderungen, die wir in Deutschland haben, die wir in Europa haben und so weiter, zu verfolgen.
Liebe Fugis, wir müssen euch enttäuschen. Ihr hört schon, es wird keine kleine Süß-Academy bald geben mit dem Punk-Rock-Masterclass-Seminar. Das machen wir nicht. Wir machen stattdessen einen unabhängigen Podcast. Und das nächste Thema, auf das bin ich sehr gespannt, denn du hast, wenn ich das richtig verstehe, auch über eine Art Vortrag oder Seminar, was nach hinten losging, hast du jetzt was mitgebracht von jemandem, von dem ich es nicht gleich erwartet hätte.
Ja, mit unserer Außenreporterin Sarah Deborah Reininghaus waren wir sehr passend zum Thema bei der Ausstellung Sperren Sie endlich Ihren Kopf auf, Dada als politische Kunst im Zentrum für verfolgte Künste in Solingen.
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
Anlässlich des 110. Geburtstags der 1916 in Zürich gegründeten Dada-Bewegung rückt die Ausstellung Sperren Sie endlich Ihren Kopf auf, Dada als politische Kunst im Zentrum für verfolgte Künste in Solingen, das pazifistische, anarchistische und antibürgerliche Engagement der Dadaistinnen in den Mittelpunkt. Gezeigt wird, wie Dada mit beißender Satire, Collagen und Texten als künstlerischer Seismograph auf die Schrecken des Ersten Weltkrieges, soziale Ungleichheit und die aufkommenden antidemokratischen Entwicklungen der Weimarer Republik reagierte. In Zeiten aktueller politischer Polarisierung schlägt das Zentrum damit bewusst eine Brücke zur Gegenwart. Und in dieser Gegenwart begegnen wir, also Sarah und ich und knapp 80 ZuschauerInnen, Rocco Schamoni, der im Gespräch mit der Kuratorin Dr. Katharina Günther über Dada, Nonsens, Absurdität und Humor in der Kunst spricht, beziehungsweise sprechen sollte. Was dann passierte, werdet ihr gleich hören.
Ja, eigentlich sind wir an dem Abend nach Solingen gefahren, um die Veranstaltung mit Rocco Schamoni im Gespräch mit der Kuratorin zu besuchen. Wir waren bereits zuvor schon mal im Zentrum für verfolgte Künste und konnten dort auch die Dauerausstellung sehen. Da wir jetzt am Sonntag aber früh dran waren, hatten wir das Glück, auch noch die Dada-Ausstellung tatsächlich an dem Tag sehen zu können. Wir empfehlen euch den Besuch der Ausstellung ausdrücklich. Ich finde sie gut kuratiert und in ihrer Bandbreite super überzeugend. Neben der Definitionsarbeit, also dem Nachgehen der Frage, was dieses Dada eigentlich sein soll, was es ausmacht und kennzeichnet, leistet die Ausstellung vor allem eins, nämlich Einblicke und Überblicke zu leisten, in die Ausdrucksformen von Dada und seine Beziehungen zur Politik klarzumachen. Eine Sektion beschäftigt sich mit Gender und Körperinszenierungen im Dada. Folgerichtig werden auch die weiblichen Artists der Bewegung berücksichtigt. Neben den bekanntesten Dada-VertreterInnen wie Schwitters und Grosch finden auch solche Berücksichtigungen, die unbekannter sind. Zu den beeindruckendsten Werken, die wir gesehen haben, zählt John Hartfields Zur Gründung der Staatskirche, Das Kreuz war noch nicht schwer genug, aus dem Jahr 33, das sich mit Nationalsozialismus und der Rolle der Kirche beschäftigt. Extrem bemerkenswert ist auch die Skulptur Der preußische Erzengel von John Hartfield und Rudolf Schlichter, bei der es sich um ein von der Decke hängendes Schwein in Soldatenuniform handelt. Und als Fans von Museumsshops, die wir wirklich sind, können wir euch sagen, es gibt einen sehr guten Ausstellungskatalog, der im Firma Verlag erschienen ist, 34 Euro kostet, zweisprachig, also Deutsch und Englisch ist und seinen Preis wert ist. Insgesamt ist das Zentrum für verfolgte Künste ein sehr wichtiger Ort, den man besucht haben sollte. Solltet ihr also die Gelegenheit dazu haben, nutzt sie. Zudem können wir euch noch sagen, im Podcast vom Punkrock-Fanzine Ox gibt es ein Gespräch mit der Kuratorin Katharina Günther mit Joachim Hiller vom Fanzine. Ich würde jetzt aber zu dem Teil des Abends kommen, der uns einfach nur staunend zurückgelassen hat. Vorab also schon mal für euch, Fugis, der Abend hat mich desillusioniert zurückgelassen. Markus, ich glaube, dir ging's ähnlich.
Oh ja.
Das aber nicht erst am Ende, wie sowas öfter mal so ist, sondern eigentlich war schon nach wenigen Minuten klar, dass die Konstellation und Dynamik zu einer Tour de Force werden könnte. Das hat die Veranstaltung dann auch eingelöst. Ein großes Problem lag in der Öffnung des Gesprächs für das Publikum über die ganze Zeit der Veranstaltung hinweg. Ich muss gestehen, dass ich ohnehin kein Fan davon bin, weil ich einfach viel zu viele Veranstaltungen erlebt habe, bei denen das entweder keinen Mehrwert hatte oder zu verfahrenen Aussagen und Situationen geführt hat. Ich empfinde das auch nicht als undemokratisch oder elitär, sondern eher als Einlösung eines Versprechens an ein Publikum, das doch eigentlich gekommen ist, um bekannte und hoffentlich qualifizierte Stimmen zum Thema zu hören. Eine Gesprächsrunde am Ende ist ja auch immer noch eine Option, wenn man denn möchte. Aber nicht ein fühliges wie mitteilungsbedürftiges Publikum, das regelmäßig hineinrufen darf. Das ist also das eine Problem, wie GästInnen sich nonstop entäußern durften, dabei im Bestfall Fragen gestellt haben, im Schlimmstfall wie unsere Sitznachbarin nur ihre Obsessedheit mit Schamoni unter Beweis stellen wollte. Oder einfach mal die eigene Sicht auf Kunst diskutieren wollte. Die eigens gegründete Kunstrichtung, deren einziger Vertreter man bisher sei. Warum denn nicht? Sicher bereichernd für alle. Zusammengefasst, mir will es einfach nicht in den Kopf, wie eine Veranstaltung einer kulturellen Einrichtung derart ihre Spur verlieren kann, im Beliebigen und im Chaos endet, aber nie ein kreatives Chaos in sich birgt. Kontrollverlust auf voller Linie. Verantwortlich dafür ist aber nicht nur eben dieses Publikum, das man sich als Veranstalter ja bekannterweise nicht aussuchen kann. Ein Handeln erwarte ich aber in erster Linie von der gastgebenden Seite. Im Fall dieses Abends damit auch der geladene Podiumsgast Rocco Schamoni. Wenn die Rufe des Publikums in die Richtung gehen, dass doch irgendwie alles Kunst ist und man das dann einfach wegnickt, ja sogar affirmativ bestätigt, da wünsche ich mir doch lieber zur Aufzeichnung einer Unterhaltungsshow bei RTL gefahren zu sein. Hier wurde nicht green oder pink gewaschen, hier wurde Wackwashing betrieben. Kunst weg, Kunst relativiert bis zur Unkenntlichkeit. Der Wert von allem Erschaffenen ist doch sowieso gleich, klar. Entscheidend ist doch irgendwie das Gefühl, das man beim Schaffen hat. Das war wie in einem Workshop zur Selbstfindung, für den man einem Life-Coach, da ist er wieder, der Coach, 3.000 Euro bezahlt hat. Konsequenterweise hätte man uns weiße Seidentücher austeilen können, die wir dann individuell verschönert hätten. Wow, wie schlimm kann etwas noch werden? Und der Abend so, oh yes, das Buzzword KI musste noch fallen. Und ja, ihr habt es vielleicht geahnt, in diesem Veranstaltungsraum fürchtete man KI. Und wie? Die Verbildlichungen des Dada vom Militarismus sind nichts dagegen. So sehr hatten die Anwesenden Angst vor KI. Ausgewogenheit und Reflexion sehen anders aus. Damit wären wir dann auch beim kultivierten Anti-Intellektualismus des Abends. Markus, wie hast du das denn so empfunden?
Ja, ich habe mich natürlich als professioneller Klugscheißer angesprochen gefühlt. Und das ist so eine Phrase gewesen, die ich halt im Kunstkontext immer total arm finde. Es wurde halt gesagt, dass jede Form der Deutung von Kunst irrelevant sei, weil die Kunst, so wie Rocco Schamoni beschrieb, eine Tür ist, die geöffnet wird. Und dann kann man hineintreten. Und was man da sieht, bleibt bei den individuellen Betrachterinnen. Also dass jeder denkt sich da selber was aus. Und wenn ein Kunstwerk irgendwas auslöst, dann sind das Millionen individuelle Auslösungen und alle sind gleichberechtigt, alle sind gleich richtig und es bräuchte, und dann es wurde mehrfach, ich fühle mich da zum Glück nicht angesprochen, die KunstprofessorInnen genannt und KunsthistorikerInnen, und es saß eine promovierte Kunsthistorikerin neben ihm und sie hat dann aber eingestimmt, dass es genau richtig sei, so, dass also jede Form der Deutung sei überflüssig, lächerlich, unnötig, hätte nichts mit Kunst zu tun und die Leute sollten also im Endeffekt die Fresse halten. Und es wurde wild applaudiert und dann kam aber die eigenen Momente, so, was man dann nochmal sagte, so als Publikum heraus, es gab vor allem diesen Typen, der hat eine, das war seine Surrealismus-Fluxus, also die Vermischung, das war seine neue Richtung, wo er als einziges Mitglied in dieser Richtung war, so brandgefährlich, hatte so ein Bandana und sah aus wie Steve von Sant von Bruce Springsteen aus der E-Street-Band, nur fehlte ihm jegliche Genialität und er hat sich immer so vorgebeugt und dann wollte er so klug dann sagen und so, ja, es ist das Gefühl! Da schrie er so rein, es ist das Gefühl! Und dann die anderen so, yeah! Und Rocco Schamoni und die Kuratorin, yeah.
Es also, wurde viel geklatscht an dem Abend.
Ja, und das ist halt sozusagen genau das Moment gewesen, das mich sehr gestört hatte. Also eines der Momente. Mhm.
Ja, und wie fandest du die Moderation? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass mir da zu wenig reingesprungen wurde, was aufgehalten wurde. Wie hast du das empfunden?
Ja, da war ich sehr enttäuscht, weil die Kuratorin als Moderatorin auch erstmal, wie auch der Museumsleiter, sich so dieses Fan-Ding mit Rocco Schamoni und aber auch der Museumsleiter sehr ungelenkt dann so, ja, wenn man früher so Fan war und dann jetzt die Möglichkeit hatte, so seine großen Idole, so auch wird gelacht, so hinzuholen. Das war für Rocco Schamoni total unangenehm. Und Rocco Schamoni wirkte den ganzen Abend über, auch wenn er oft so Dinge erzählt hat, die mich irritiert haben oder geärgert haben, wirkte er halt total lost. Bei allem, was er getan hat, wirkte er wahnsinnig lost im Raum. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, er hat es sehr, sehr auf der einen Seite unangenehm gefunden, aber andererseits hat er so den Rocco Schamoni-Zug laufen lassen. Und sie hat eigentlich, naja, ihm Fragen abgegeben, so, oder hat auch nicht richtig gefragt, sondern hat so ein bisschen sich gedreht, es wurde dann erzählt, es wurde dann ein bisschen was Studio Braun-mäßiges eingespielt, also haben sie gelacht, Rocco Schamoni hat am meisten über seine eigenen Sachen gelacht, die lustig waren, und es war völlig absurd, es hatte keine Gesprächsführung, es hatte keinen Leitfaden, es hatte keine Nachfragen, es hatte keine Differenz, es hatte keine Tiefe, es war ein so, und dann ging es halt um Punk, und dann wurde zählte er was auf, und dann so, ja, was ist denn dieses Oi? Sie fragt, was ist denn dieses Oi? Und dann muss er, wenn du so eine Dada-Ausstellung machst und dir einen Punker in Ruhestand einlädst, wie Rocco Schamoni, der selbsternannter Punker im Ruhestand ist, dann solltest du dich vielleicht mal damit beschäftigen. Und es gibt natürlich dieses großartige Buch von Grail Marcus, Lipstick Traces, wo er halt Dada und Punk zusammen gedacht hat. Und natürlich gibt es auch, der Surrealismus spielt für Punk eine Rolle, der Lettrismus spielt für Punk eine Rolle und so weiter. Und das wäre doch spannend gewesen, das halt in die Gegenwart zu holen, wissend, fragend, kenntnisreich. An einzelnen Beispielen, Rocco Schamoni erklärte da so ein bisschen so diesen Zusammenhang, aber so ein bisschen so Flachs aus der Hand. Er war irgendwie so, als ob er gar nicht vorbereitet war oder nicht damit gerechnet hätte. Und das fand ich sehr albern.
Eine letzte Frage an dich, bevor wir zum Markt geben. Wie bewertest du denn den Zusammenhang zwischen Dada, Politik und Gegenwart in der Ausstellung, aber natürlich auch in dem Gespräch?
So, es wurden Spuren gelegt, also das alles, was wir da sehen, eigentlich ein Spiegel der Gegenwart ist. Und das ist genauso verfehlt zu sagen, heute ist wie in Weimar. Unsere Zeit hat mit Weimar nicht viel zu tun, so aus verschiedensten Gründen heraus. Und jetzt zu sagen, wir haben eine Verbindung, weil es gibt tolle Dada-Arbeiten, die heute natürlich auch genauso relevant sind, so stark sind, als Kommentar der Zeit dienen sollten. Und sie machte halt gerade eine Anspielung über den Dada-Spruch mit Weimar, also wegen unserem Kulturstaatsminister, über den wir gesprochen haben, der was okay war als Entree der Ausstellung, was eine ganz clevere Idee war, ein Zitat zu bringen, so. Fand ich cool, aber sie hat überhaupt keine Verbindung hergestellt. Was ist denn jetzt wirklich die Kraft von Dada für die Gegenwart? Wie kann das einen Impact haben? Vor allem eben politisch. Wie kann man mit Dada zum Beispiel, hätte man fragen können, gegen die den Rechtsruck, den Erfolg der AfD vorgehen? Weil natürlich ist hier sehr viel Nationalsozialismus kritisiert worden, also Faschismus kritisiert worden. Es gab unglaublich große Arbeiten dazu. All das ist überhaupt nicht passiert. Insofern war das für uns wirklich eine total enttäuschende Gesprächsabend. Ja, also der Rocco Schamoni war ein Schatten seiner selbst. Er sang dann auch noch Lieder. Es war dann so ein Tontechniker des Museums da, wo ich das Gefühl hatte, zum ersten Mal gesehen, ah, das ist ein Mischpult, ah, da kann man so ein Knöpfchen drehen und dann schiebt man so einen Regler hoch und so. Also es war total prätentiös. Rocco Schamoni erzählte die ganze Zeit, es ist viel zu viel Hall hier und ich weiß gar nicht, wie das kommt. Und er wirkte halt wahnsinnig lost und die Leute dann so, also bei wichtigen Liedern wie Gegen den Staat, das ist ja auch so ein, durchaus kann man sagen, das hat nicht nur eine Punk-Attitüde, es hat aber eben auch so einen Dada-Geist und so weiter. Das war unglaublich lost und die Leute so in Ekstase und also das war wirklich schlimmstes Bildungsbürgertum oder so-called Bildungsbürgertum. Das war schon erschreckend. Naja, lange Rede, die wir hier gebracht haben. Wir haben eine Frage an dich, Marc. Und jetzt haben wir was, wo du jetzt geprüft wirst, ob du schön zugehört hast, ob du auch was sagen kannst. Und sonst musst du nämlich in die Jordan-Akademie. Marc, jetzt nicht lachen. Hörst du bitte zu? Hörst du bitte zu? Sperrst du deinen Kopf auf? Sperrst du endlich deinen Kopf auf? Ist
ein bisschen viel Hall, aber ich versuch's.
Anna Blume hat einen Vogel. Anna Blume ist rot. Welche Farbe hat der Vogel, Marc?
Ach, Markus. Was soll ich dazu sagen? Es schließt an diese ganzen Kulturveranstaltungen und Museumspodium-Talks, die ich in den vergangenen 2-3 Jahren auch gesehen habe. Sei es im Hamburger Bahnhof Berlin, was großartige Ausstellungen macht, aber bei diesen Talks versagt hat, sei es bei Indie-Kinos, von denen ich hier auch schon erzählt hatte. Das Verhältnis nicht nur in Dada-Gedichten, sondern überhaupt vom Publikum zu Künstlern ist extrem schwierig. Vor allen Dingen, also was mich natürlich als jemand, der sich auch an kreativer Arbeit und künstlerischer Arbeit abarbeitet, fatal ist natürlich, wenn das dabei stehen bleibt. Wenn die Individualisierung und der Ich-Bezug so weit geht, dass er die komplette Kunst- und Kulturszene dann überrollt und mein persönlicher Eindruck vom Kunstwerk zum Wichtigsten erklärt und dann auch noch von Expertinnen und Experten, die da auf der Bühne sitzen, dann muss ich sagen, ist ja der ganze Abend gescheitert. Also ich finde, es gibt wahnsinnig viel, glaube ich, dazu zu sagen. Am meisten hat mich jetzt überrascht oder auch gestört, dass in so einem, ich sag doch mal, hochkarätigen Podium so ein Bullshit einfach unverhohlen stehen bleibt. Also ja, ich glaube, eine persönliche Wahrnehmung von jeder Art von Kunstwerk ist ein guter Einstiegspunkt. Berührt mich das? Ist mir das egal? Schockiert mich das? Das kann man als Einstieg nehmen, als Anfang, wenn das passiert. Klar, man kann sich dem eigenen Eindruck nicht verwehren, aber dann gibt es so viele Punkte von dem historischen Kontext, in dem was steht. Du hast es gerade gesagt, Dada, der über die NS-Zeit kritisiert hat, Nationalsozialismus thematisiert hat, welche Relevanz hat er heute noch? Im Grunde, wenn du dich mit Kunst auseinandersetzt, jede Symbolik, aber auch jedes Material natürlich eine eigene Geschichte und eigene Bedeutungsebenen hat. Und das auszublenden und aus einem eigenen Sumpf einfach, was weiß ich zufällig, was weiß ich auch alles nicht, zu arbeiten, ist absolut unzureichend, weil ich meine, jeder Künstler, jede Künstlerin arbeitet entweder in der Tradition oder gegen Traditionen und das macht einfach nicht jede Rangehensweise oder jeder Interpretation plausibel. Da könnte man jetzt noch lange drüber reden. Rocco Schamoni hat mit einem Hamburger Schmucklabel eine sogenannte Scheiße-Edition gemacht. Da hat er aus Gold Scheiße gemacht. Andersrum hat es offensichtlich leider nicht funktioniert. Schade um den Abend, würde ich sagen.
Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles bis zur nächsten Woche bei Fugengold. Bam, bam, bam. Liebe Fugis, heute ist der Satz anders. Unser letzter Satz bleibt rund, nicht golden. Wir sehen uns nächste Woche auf der anderen Seite.
Eine Folge hat 90 Minuten.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.